Dieser Podcast wird präsentiert von Twerenbold Reisen. Lehnen Sie sich zurück und kommen Sie im Königsklasse Luxusbus auf Entdeckungsreise.
Das ist die neue Folge vom Travel News Talk. Mein Name ist Gregor Walser, Chefredakteur von Travel News, und ich freue mich, mit unserem heutigen Gast über den Jakobsweg zu reden. Ein Thema, wo ich noch nicht viel darüber weiss und darum einfach mal kann drauf losfragen. Bei uns ist der Christian Bauer. Hallo Christian.
Hallo, danke, dass ich da sein darf.
Du bist Reisejournalist, Fotograf und auch Pilger, wie du auf deiner Webseite caminodesantiago.ch schreibst. Du bist schon auf 22 Jakobsweg gewesen, über total 12.500 Kilometer in 5 Ländern. Ja, vielleicht mal grundsätzlich, wer ist der Jakob? Was ist der Jakobsweg von diesen verschiedenen Jakobswegen? Welches ist der klassische? Ja, wenn du mich und unsere Hörerinnen und Hörer mal kannst aufklären, bitte.
Ja, vielen Dank für die Frage, und die mag ich besonders gerne, weil ja, ich möchte den Geschichte und so weiter, ist auch ein bisschen mein Steckenpferd vom Jakobsweg. Und interessanterweise, viele, die auf dem Jakobsweg unterwegs sind, wissen gar nicht, zu wem pilgern sie da einfach, wer war dieser Jakobus. Und beim Jakobus handelt es sich um Jakobus den Älteren, das war einer der 12 Apostel Jesu. Und wenn man jetzt in der Bibel nachliest, dann muss Jakobus mit seinem Bruder Johannes so ein bisschen ja die besten Freunde von Jesus gewesen sein. So, die kommen in dem Neuen Testament etwas öfter vor. Naja, und dann gibt es sehr viel Legendenbildung um diesen Jakobus, der in Spanien missioniert haben soll. Dann war er da völlig unerfolgreich und ist wieder zurück nach Jerusalem gegangen, wurde da geköpft, und dann haben Engel den Leichnam in einem Boot bis an die galizische Küste gebracht, und dort wurde er dann begraben. Also historisch sehr zweifelhaft, aber eben eine Legende. Und im 9. Jahrhundert wurde dieses angebliche Grab wiederentdeckt. Das hatte mehr politische als religiöse Gründe, aber da müssen wir vielleicht nicht drauf eingehen. Und daraus ist zunächst, war da ein lokales Heiligtum, und mit sehr viel PR damals und Storytelling und Bestechung des Papstes, und es war richtig, da hat man richtig für gearbeitet, dass dieses Pilgerziel, also das Grabmal eines Jünger Jesu, wirklich in Europa berühmt wurde. Und dann sind schon im Mittelalter hunderttausende Pilger unterwegs gewesen, und es muss wahrscheinlich genauso voll gewesen sein, wie das heute auch so ist.
Das tönt ja nach erfolgreichem Tourismusmarketing.
Ich glaube, man kann da viel lernen für den Tourismus. Zum Beispiel, man muss einfach ein paar Kisten mit Gold und Silber zum Papst schicken, und er macht dann plötzlich aus diesem erstmal recht unbekannten, unbedeutenden Fleck ein Erzbistum. Und schon habe ich eine Storytelling. Genau, so war das damals.
Und der oder die Jakobsweg hat es also schon seither so gegeben, in dieser Form?
Genau, also eben, man kann grob sagen, seit 1000 Jahren pilgern die Menschen auf den verschiedenen Jakobswegen. Und irgendwann hat sich ein Hauptweg herauskristallisiert. Und das, wenn man heute über allgemein der Jakobsweg spricht, dann ist das der Camino Francés, wie der in Spanisch heißt. Der beginnt in Saint-Jean-Pierre-de-Port am Fuße der Pyrenäen, noch auf französischer Seite, und geht dann über Pamplona, Burgos, geht durch die Meseta, León und dann bis nach Santiago. Das, wenn man sich Spanien vorstellt, also ein bisschen südlich von der nördlichen Küste. Und der hat sich schon im Mittelalter als Hauptweg herauskristallisiert. Auch die lokale Politik und so hat ihn gefördert, hat da Herbergen gebaut, hat Brücken gebaut, hat ihn richtig ausgebaut für diese Massen. Also genauso praktisch wie heute, wo ständig neue Herbergen eröffnet werden und so weiter.
Und welche verschiedenen Jakobswege bist jetzt du schon abgelaufen?
Ja, ich habe, wie gesagt, schon einige gemacht. Mein Favorit ist immer noch der Camino Francés, den ich gerade beschrieben habe, weil der einfach historisch der bedeutsamste ist. Aber es gibt auch in Spanien verschiedene Varianten. Also es gibt einen, der an der Küste lang geht, so Bilbao, Santander und so. Auch sehr schön. Dann gibt es noch welche von Süden Spaniens. Und in Frankreich gibt es auch vier. Also man muss sich vorstellen, die ganzen Massen, die aus Mitteleuropa gekommen sind, übrigens auch durch die Schweiz, das war ein wichtiger Zugang nach Frankreich, die haben sich dann in Frankreich sozusagen auf vier Hauptwegen konzentriert und dann in Spanien auf den einen. Und ich war in Spanien schon auf 1, 2, 3, 4 unterwegs, in Portugal, in Frankreich in 2, durch die Schweiz bin ich gepilgert. Und ich bin auch mal von Rom nach Santiago gelatscht, wie man in meinem Dialekt sagen würde. Genau, das sind die Wege, die ich schon abgegangen bin.
Und was macht für dich die Faszination aus vom Jakobsweg?
Ja, da gibt es, ich glaube, drei Aspekte. Das eine ist, wie ich eben angedeutet habe, das Geschichtliche. Man muss sich ja vorstellen, eben im Mittelalter waren hunderttausende Pilger unterwegs, da hat sich ganz viel Infrastruktur gebildet. Das ist also sehr interessant, geschichtlich und kunstgeschichtlich, und das interessiert mich. Man kommt an wunderbaren Klöstern vorbei, an großen Kirchen und so weiter. Das ist ein Aspekt, der mich jetzt da sehr interessiert im Vergleich zu einer anderen Fernwanderung, wo man das nicht so hat. Das zweite ist die Begegnung mit Menschen aus der ganzen Welt. Es ist immer noch hauptsächlich ein europäischer Weg, sehr viele Europäer aus allen Ländern unterwegs, aber ganz viele Amerikaner, Kanadier, sogar Südkoreaner, die ja teilweise christlich sind, buddhistische Japaner sind auf dem Weg. Und da trifft man sehr, sehr viele sehr interessante Menschen. Und der dritte Aspekt, ich glaube, ich fühle mich nie so frei wie auf diesem Jakobsweg. Man hat nur seinen Rucksack, man zieht 4 Wochen dasselbe an, das ist aber völlig egal. Und zum anderen ist der Jakobsweg ja so gut organisiert. Ich kann einfach loslaufen, abends weiß ich komme irgendwo an, wenn ich müde bin. Da wird es auf jeden Fall ein Bett geben, da wird es auf jeden Fall was zu essen geben. Das heißt, ich muss nicht im Voraus planen, all dieses, was man vielleicht sonst so tut, das fällt einem ab, ich laufe einfach los. Und das ist für mich ein unglaubliches Freiheitsgefühl.
Sind denn das genaue Tagesetappen, die man abläuft? Oder gibt es alle 10 Kilometer Übernachtungsgelegenheit?
Also als ich den Jakobsweg begonnen habe vor 20 Jahren, da war das noch nicht ganz so ausgebaut. Aber jetzt die beliebtesten Strecken, also das ist in Frankreich zum Beispiel der Weg ab Le Puy und in Spanien fast alle Wege eigentlich. Da gibt es in jedem Dorf mittlerweile eine Pilgerherberge oder mehrere. Also es gab ja einen Pilgerrekord letztes Jahr. Die müssen auch überall schlafen und die finden auch überall ein Bett. Also der boomt wirklich und der boomt mit Pilgerherbergen und Schäftchen und Bars und alles.
Es gibt ja da ein populäres Buch, Ich bin dann mal weg, vom H.P. Kerkeling. Er schreibt über seine schlechten Erfahrungen in Pilgerherbergen. Ja, wie schlimm ist es dort?
Ja, Pilgerherbergen sind wirklich teilweise, ja schon, ich würde mal so sagen, man muss es mit Humor nehmen, so eine Pilgerherberge. Früher bin ich eigentlich immer in Pilgerherbergen eingekehrt. Heute, ich bin ja dann auch schon etwas reifer geworden und habe auch andere finanzielle Mittel mittlerweile. Da mache ich jetzt mittlerweile so einen Mix. Ab und zu gehe ich auch in eine Pension, weil irgendwann willst du dein eigenes Zimmer haben. Du willst vielleicht mal nackig rumlaufen oder so. Denn eine Pilgerherberge, du schläfst, es ist ja eigentlich eine Jugendherberge. Ne? Man schläft mit vielen verschiedenen Menschen in einem Zimmer, gemixt. Ne? Und es garantiert, irgendeiner schnarcht. Die Leute ziehen sich in der Mitte vom Raum um. Also man hat keine Privatsphäre. Der Duft ist manchmal auch ein bisschen grenzwertig, wenn da jeder den verschwitzten Rucksack abstellt und die Schuhe und so weiter. Manchmal stehen die Betten so nah zusammen, dass man eigentlich in einem Doppelbett schläft mit jemand völlig Fremden. Daran gewöhnt man sich. Man ist auch irgendwann so müde, dass man in jeder Situation schlafen kann. Aber es, ja, Es kann auch schon teilweise so sein, wie Habe Kerkeling das beschreibt. Also wie gesagt, ich nehme das oft mit Humor, ich bin es jetzt auch gewohnt. Aber was man dazu auch noch sagen muss, mit diesem Boom und diesen vielen neuen Herbergen, es gibt noch die ganz einfachen, die auch auf Spendenbasis funktionieren. Das sind mir eigentlich die liebsten, weil die noch so ein bisschen was von diesem Geist, diese christlichen Nächstenliebe haben, der ja so zum Pilgerweg gehört. Aber es gibt mittlerweile natürlich auch professionelle, private Herbergen. Da gibt es dann Lounges, da gibt es Massageangebote und da gibt es auch einen Swimmingpool. Also das gibt es natürlich auch.
Wie groß ist eigentlich jetzt der rein religiöse Aspekt, einen Jakobsweg abzulaufen, generell und auch bei dir?
Ja, ich würde sagen, der religiöse Aspekt spielt nur kaum noch eine Rolle. Also ganz klassisch, der Jakobsweg ist eine katholische Erfindung und ist auch im katholischen Glauben, ich muss zu den Reliquien pilgern und dort beten. Das ist ja katholisch, das ist ja nicht mal protestantisch. Ne? Luther hat es ja dagegen gewettert, auch gegen den Jakobsweg. Und so wie die Religion bei uns in den Gesellschaften abnimmt, so nimmt sie natürlich auch auf dem Jakobsweg ab. Man trifft schon noch einige, die das wirklich aus diesem klassischen katholischen Gedanken machen. Also, wenn ich katholisch bin oder, ja, eigentlich muss ich dafür schon katholisch sein, jetzt ganz ohne Wertung, dann pilgere ich nach Santiago und kriege dann, meine Sünden werden vergeben, ja. Und im Mittelalter habe ich vielleicht auch noch an Wunder gehofft, die der Jakobus da an mir vollführt, Heilwunder meistens. Und natürlich gibt es schon noch einige Leute, die das so aus diesen Gründen pilgern. Aber die meisten Menschen, würde ich sagen, gehen auf diesen Weg vielleicht mit einer Frage, die sie im Leben haben. Ich erlebe da viele Menschen, die vielleicht in Entscheidungen stehen im Leben, wo sich das Leben ändert. Also ich habe vielleicht einen Job gekündigt, ich überlege mir, wie richte ich mein Leben neu aus. Oder auch viele Rentner, die ins Rentenalter einsteigen und dann eine völlig neue Lebenssituation haben, die nehmen diesen Weg, um, ja jetzt mal ein bisschen flapsig ausgedrückt oder klischeehaft, zu sich selbst zu finden, aber zumindest eine Frage mit sich zu bewegen. Das ist sicherlich die Mehrheit. Und für mich der religiöse Aspekt, also ich bin nicht katholisch. Ich interessiere mich sehr für das Christentum, das schon. Ja, für mich hat es eher, würde ich eher weiter sagen, vielleicht eher einen spirituellen Aspekt. Also auch dieses, was ich von der Freiheit erzählt habe, dass sich dann auch wieder ein bisschen auf sich besinnen. Vielleicht auch einfach zu sehen, im Leben gibt es Wichtigeres als das Hamsterrad, in dem wir uns so ständig bewegen und es geht auch anders. Das würde ich eher als spirituellen Aspekt betrachten, der für mich wichtig ist.
Genießen Sie den ganz normalen Luxus bei Tverenbold und entdecken Sie Europa im Königsklasse-Reisebus. Oder wie wäre es mit einer Veloreise mit E-Bike oder die fantastische Akustik in der legendären Elbphilharmonie erleben? Sichern Sie sich jetzt Ihre Traumreise 2024 zu attraktiven Sofortpreisen unter tverenbold.ch.
Aber wer sind jetzt die Pilger? Und ja, man redet immer von der männlichen Form. Pilgerin gibt es auch. Da kann man so die Pilger typologisieren.
Ja, das kann man. Und das ist auch, ich betrachte das auch immer fast komödiantisch, weil ich müsste da mal ein Kabarett drüber machen, weil es gibt wirklich ganz unterschiedliche Pilgertypen und manchmal ist es auch sehr humorvoll. Also eben, die Mehrheit, wie ich eben gesagt habe, ist ein Mensch wie du und ich, der einfach sagt, ich brauche mal was Veränderung, ich möchte mal im Rucksack schultern und ich laufe einfach mal 3, 4, 5 Wochen. Pilgerin wie Pilger, also das ist wahrscheinlich ungefähr 50-50, würde ich sagen. Eben auch die weiblichen Zuhörer, also der Jakobsweg ist auch sehr sicher. Also man hört ganz selten von irgendwelchen Dingen, die passieren. Und die Guardia Civil und die Polizei patrouilliert auch. Und Frauen fühlen sich da, soweit sie mir erzählen, sehr sicher auf diesem Weg. Ja, und was für Pilgertypen gibt es da? Also da gibt es eben den normalen, zu dem würde ich mich auch zählen. Und den man dann auch immer sieht, das ist der Angeber. Ja, das sind dann die Pilger, die einem sofort erzählen müssen, dass sie diesen Jakobsweg schon mal gemacht haben. Ja, das ist, das scheint so wichtig zu sein. Wenn ich schon mal Zweite oder wenn ich Repeater bin, wie wir ja auch im Tourismus sagen, dann muss das sofort erzählt werden. Und weißt du, in dem nächsten Dorf da um die Ecke, da gibt's die und die Bar. Also das hat so einen Mitteilungsdrang. Ich bin dann meistens, weil ja gut, mit 22 Jakobswegen bin ich sicherlich auch nicht unerfahren, aber ich bin dann, schweig dann meistens. Genau. Und dann gibt es den Leider, nenne ich mal. Das sind diese Pilger, die alles, was sie machen, wenn sie dann in die Herberge kommen, immer stöhnen. So, oh, und dann, oh, und dann, oh, heute war es wieder so heiß. Und dann wird einfach, weiß auch nicht, die müssen ständig, müssen sie ihr Leid präsentieren. Und dann denkt man sich immer, du musst es mir nicht erzählen, ich bin dieselbe Strecke heute gelaufen, ich war auch in der Hitze. Also das ist auch ein sehr witziger Pilgertyp. Und dann, damit habe ich die meiste Freude, also auf humoristischer Weise, sind die ich nenne, die Gurus. Ja? Man muss sich vorstellen, der Jakobsweg, sehr berühmt, sehr spirituell, der zieht natürlich alle Aspekte auch von so einer Life-Changing, Life-Coaching, Guru-Gruppe an. Und dann gibt es dann diejenigen, die wirklich so dieses Sendungsbewusstsein haben und der Meinung sind, sie haben die Erleuchtung und müssen dir das jetzt mitgeben. Also ich hatte mal einen Fall und das war wirklich zum Schießen. Da saß ich in so einer Herberge, habe meine Füße verarztet, Blasen bekommen. Und dann, weißt du, du musst dir überlegen, was, an welcher Stelle du die Blasen am Fuß bekommst. Das sind nicht einfach nur Blasen, das möchte dir etwas über deine Seele sagen. Und so auf diese Tour. Da gibt es natürlich ja sowas. Also eben. Ja, also es würde sich schon auch für ein Kabarett-Comedy-Programm anbieten, dieser Jakobsweg.
Sehr schön. Ja, du hast vorher erwähnt, es hat einen Rekord gegeben. Man kann lesen, 446'000 Pilger im Jahr 2023. Das ist verblüffend. Also gleichzeitig, ja, Kiel verzeichnet eine Abwanderung. Der Jakobsweg verzeichnet eine Zunahme. Wie ist denn das jetzt unterwegs? Ist der Jakobsweg völlig überlaufen oder gibt es gewisse Nadelöhrs? Ja.
Als ich vor 20 Jahren begann, das war eben genau 2004, da hatte man ja teilweise in einem normalen Jahr weniger als 100'000 Pilger. Also man muss sich vorstellen, das ist wirklich massiv gewachsen, so vielleicht ab 2015 oder so. Und eben letztes Jahr hatten wir 446'000 Pilger, das ist ein All-Time-High.
Das sind Ankömmlinge in Santiago.
Genau, das sind diejenigen, die eben in dem Pilgerbüro in Santiago sich registrieren. Man bekommt ja dann so eine Pilgerurkunde, okay. Also wenn ich meinen Pilgerpass, wo ich die Stempel immer sammle in den Herbergen, okay. Da habe ich ja so ein Pilgerpässchen. Wenn ich mich da registriere, dann tauche ich in dieser Statistik auf. Ja genau, und das ist natürlich eine riesige Zahl. Und es gibt Nadelöhre, es kann voll werden, aber man muss diese Zahl doch auch relativieren. Weil 49%, also 220'000, die sind auf dem Camino Francés unterwegs, also den ich schon beschrieben habe, die Hauptroute in Spanien. Das heißt, alle anderen Routen in Spanien da verteilen sich die Pilger drauf. Camino del Norte, Camino Portugués, Via de la Plata, wie sie alle heißen. Da habe ich schon mal per se viel weniger Menschen. Aber von denen, die auf dem Francés unterwegs sind, 60% davon starten in der Stadt Sarria. Sarria liegt genau 100 Kilometer vor Santiago. Und die katholische Kirche hat irgendwann mal gesagt, du, wenn du unsere offizielle katholische Pilgerurkunde haben willst, die sogenannte Compostella, dann musst du 100 Kilometer gelaufen sein. Deswegen starten so viele Menschen da. Dann geht es hauptsächlich darum, ich habe diese Pilgerurkunde. Das heißt, also eben von diesen 220'000 sind es nochmal 60'000, die nur die letzten 100 Kilometer laufen. Und da kann es schon voll werden. Das sind hauptsächlich spanische Reisegruppen, Pfadfindergruppen, kirchliche Gruppen. Und die sind oft im Juli, August unterwegs, weil ja da Spanien Ferien hat. Da kann es auf den letzten 100 Kilometer wirklich, da läuft du manchmal wie in so einer Autobahn in so einem Stop-and-Go. Kann passieren. Aber eben, das heißt aber auch, dass die 700 Kilometer vorher sind nur 40% dieser Massen unterwegs. Diese verteilen sich auf verschiedene Anfangsorte, die beginnen ja nicht alle am selben Ort, und gleichzeitig noch über 5 Monate. Also die Pilgersaison beginnt an Ostern und geht zu Ende September, Oktober. Und das Peak ist eigentlich Mai bis September. Das heißt eben, diese Massen verteilen sich, und auf dem On the Ground, ja, bin ich natürlich mit Menschen unterwegs. Es ist kein einsames Erlebnis, es ist nicht die kanadische Wildnis, aber es ist längst nicht so schlimm, wie das immer in der Presse auch teilweise hochgespielt wird.
Aber in Santiago selber, wenn man dann, oder was sieht man überhaupt vom Jakobus noch? Wenn man dann in Santiago ist, das hat ja dann Massen an Leuten.
Genau, also eben, wenn man im Juli, August vor allem ankommt, dann hat es Massen von Leuten, natürlich auch Tagestouristen und so weiter. Ja, das ist ein großer Rummel, das ist so. Und die Kathedrale ist dann bei der Pilgermesse, ist dann gerammelt voll. Deswegen kann Santiago auch enttäuschend sein für viele, vor allem wenn ich jetzt lange unterwegs bin, in dieser Einfachkeit so gelebt habe, und dann komme ich in so eigentlich ja eine Touristenstadt mit vielen Menschen. Viele entscheiden sich dann auch noch 3 Tage weiter zu pilgern nach Finisterre, das ist dann an der galizischen Küste. Da geht auch ein Pilgerweg hin, wie historisch der jetzt ist, ist eine andere Frage, aber da die Pilger ja fliehen oft aus Santiago. Mhm. Aber klar, das Klassische, was man macht, man kommt an, man geht in die Kathedrale, da gibt es dann den Schrein und da gibt es eine Pilgermesse und natürlich auch sehr viel historisch Wichtiges zum Anschauen. Also es lohnt sich, Santiago, ich mache mal Werbung für Santiago, ist übrigens auch eine schöne Stadt für so ein längeres Wochenende, so als Citytrip. Da kann ich ja nochmal kommen und über Santiago schwärmen. Das lohnt sich dann eigentlich auch.
Wie ist denn das? Hast du jetzt jeweils trainiert auf so eine lange Wanderung? Oder welche praktischen Tipps würdest du jetzt einem Pilger-Neuling geben?
Ich habe eigentlich nie wirklich trainiert. Ich gehe so wie wahrscheinlich viele Eidgenossen regelmäßig mal wandern, mehr oder weniger, wie es halt gerade in den Terminkalender passt. Aber das war's auch. Wenn man natürlich fitter ist und vorher ein bisschen trainiert hat, das macht den Anfang natürlich leichter. Aber man muss nicht trainieren, weil wenn ich die Etappen so nach meinem Können einteile, dann ist der Jakobsweg das beste Training. Weil wenn ich jetzt den gesamten Camino Francés laufe, da bin ich 35 bis 40 Tage unterwegs und ich laufe jeden Tag, das heißt, nach einer Woche bin ich da trainiert. Also man muss nicht, man kann natürlich, aber das würde ich sagen, ist wirklich kein Muss. Was allerdings ein Muss ist, und das kann ich nicht stärker betonen, ist ein leichter Rucksack. Ich sehe da Leute teilweise mit 20 bis 30 Kilo Rucksäcken, die sind ausgerüstet, wie als ob sie eben die kanadische Wildnis durchqueren. Und jedes Gramm oder jedes Kilo zu viel macht das Pilgern, das Fernwandern wirklich, kann zu Qual machen. Ich habe den zu Hause, probiere ich den mal auf, da merke ich das nicht, weil auch wenn ich meine Tageswanderung zu Hause mache, merke ich das nicht. Das merkt man erst so nach 2, 3, 4 Tagen, wie das Gewicht alles überanstrengt. Und deswegen rausschmeißen, wenn man den Pilgerrucksack packt, und eigentlich sollte der nur 10% des Körpergewichts betragen. Also in meinem Fall so ungefähr 8 Kilogramm.
Ja, hast du noch weitere Tipps für einen erfüllten Jakobsweg?
Ja, ich habe mal so eine Liste gemacht, so für mich aufgeschrieben, so 12 Punkte für einen erfüllten Jakobsweg. Vielleicht kann ich ja mal 3 vorstellen. Und das eine ist Zeit lassen. Laufen ist ja sowieso schon langsam, aber es kann auch gleichzeitig wieder sehr schnell sein. Ich sehe nämlich viele Pilger, die stehen Füße um 5 auf, die schultern ihren Rucksack und haben dann ein Tempo drauf und rennen den Jakobsweg entlang, um dann ja bei der Herberge zu sein, um auch ja ein Bett zu bekommen. Dann sind sie teilweise vor der Öffnungszeiten der Herbergen da, warten in diesem kleinen Dörfchen rum, sind dann da um 1 oder 2, haben den ganzen Tag nichts zu tun und haben eigentlich auf diesem Weg nichts gesehen. Keine Kirche besucht, nicht das nette Café besucht, Schmetterlinge beim Flattern zugeschaut, sowas. Deswegen sage ich immer, nimm dir Zeit. Du hast nichts sonst zu tun, außer von A nach B zu laufen. Ob du jetzt um 5 ankommst oder um 8 im Sommer, ist eh bis 11 hell, ist egal. Und das ist eigentlich eine Chance, aus diesem Zwang, ich muss immer nach vorne weiter rauszukommen, Pausen machen. Das Zweite ist, nicht planen. Als ich angefangen habe früher, da konnte man noch keine Herbergen reservieren. Da war First Come, First Serve. Heute mit diesen vielen privaten Herbergen, die nehmen natürlich Reservationen an, die kann man auch über Booking mittlerweile buchen. Und viele planen ihren Jakobsweg von vorne bis hinten durch und haben alle Übernachtungen gebucht. Also wie sonst ein Urlaub, wie sonst Ferien. Und das ist eigentlich der Zauber des Jakobswegs, dass ich aus dieser Planung rauskomme, den Weg so gestalte, wie ich ihn möchte. Ich bin heute müde, ich gehe gar nicht so weit, ich fühle mich toll, ich gehe weiter. Ich habe Freunde getroffen, mit denen möchte ich zusammenbleiben. Nicht planen. Und vielleicht ganz kurz das Letzte, das Handy einstecken. Wir, und da bin ich keine Ausnahme, süchteln, wie man so sagt, ja, an diesem Handy rum und scrollt und macht und tut. Und das wirkliche Leben spielt sich ja immer noch jenseits der digitalen Welt ab. Und auch jetzt am Jakobsweg sind natürlich die Handys eingezogen und man sieht die Pilger überall dann am Handy hängen. Und es ist eigentlich eine Chance, dass man das Handy auf Flugmodus stellt oder ausstellt, im Rucksack lässt. Vielleicht mal hier und da möchte ich ein Foto machen, natürlich und so. Und dann diese Sachen, wo ich dann google, was ist das beste Restaurant in diesem Örtchen, diese Dinge, die ich vielleicht in meinen Ferien machen würde. Alles nicht, einfach das Handy mal. Digital Detox, wie das heutzutage heißt, dafür ist der Jakobsweg, glaube ich, auch sehr gut.
Wow, sehr schön. Vielen Dank, Christian. Da hast du mir und auch unseren Hörerinnen und Hörern das Pilgere wirklich näher gebracht. Ja, wer mehr möchte wissen zum Jakobsweg, findet viele Informationen auf dem Christian Bauer seiner Webseite. Die verlinken wir auch in unseren Shownotes nochmal. Und dann ja, möchte ich mich herzlich bedanken für den Besuch bei uns, Christian, und Bon Camino, wenn man bei uns seid.
Ja, vielen Dank fürs mich anhören. Und ich, ja, Gregor, also wenn du mal Hilfe brauchst zum Rucksack packen, weil du gehst ja bestimmt auch bald auf den Camino jetzt, dann frag mich ruhig.
Ich bin echt dran.
Wunderbar. Ja, vielen Dank.
Und euch danke vielmals fürs Zuhören. Die nächste Ausgabe vom Travel News Talk gibt es heute in einer Woche. Bis dann sind wir euch dankbar für eine gute Bewertung auf den verschiedenen Podcast-Plattformen und freuen uns, wenn ihr zwischendurch auch immer wieder mal auf travelnews.ch klickt. Tschüss zusammen.